Jesaja 41 ist der Predigtext, also Land auf und schon mit. Das da, das ist der New Holland CR Revelation 10.90. Der weltgrößte Mähdrescher. Mit einer Schnittweite von 12,5 Metern und über 700 PS bei 15 Liter Hubraum erntete dieses Monster beim 2014 aufgestellten und ungeschlagenen Weltrekord 797,656 Tonnen Weizen in 8 Stunden mit einer Spitzenleistung von 135 Tonnen Getreide pro Stunde. Das Korntankvolumen fasst 14.500 Liter und kann bei einer Abtankgeschwindigkeit von 142 Litern pro Sekunde in weniger als 2 Minuten entleert werden. Bei 15% mehr Produktivität in Getreide und nur 0,2% Bruchkornanteil bildet der New Holland CR Revelation 10.90 das ungeschlagene Flaggschiff der weltbesten Mähdrescher überhaupt. Und da möchte man doch am liebsten Bauer werden, nicht? Das da, das sind Mehlwürmer. Mehlwürmer sind weltweit verbreitet und zählen zu den häufigsten Kulturfolgern und Getreideschädlingen. Im Freien bewohnen sie Mulm oder verrottetes Holz und Vogelnester. In der Umgebung von Menschen befallen sie Mehl und andere Getreideprodukte und halten sich bevorzugt an dunklen und warmen Stellen auf. Der Mehlwurm ist nicht nur ein Produktschädling, sondern kann auch Krankheiten wie den Zwergbandwurm oder Bakterien übertragen. Und jetzt habe ich eine Frage an euch. Wenn Gottes Reich ein großes Erntefeld ist und Gott dabei ist, seine Ernte einzufahren, was möchtest du lieber sein? Ein effektiver Mähdrescher oder ein Getreideschädling? Und das ist natürlich eine rhetorische Frage, gell? Wir alle wären in Gottes Reich viel lieber ein richtiger Mähdrescher, den Gott verwendet, um seine Ernte einzufahren in der Welt. Aber ganz oft fühlen wir uns eher wie ein Mehlwurm vielleicht, der irgendwie zu nichts zu gebrauchen scheint. Was kann oder was will Gott schon aus meinem Leben machen? Wie soll ich ein Arbeiter in Gottes Erntefeld sein? Und vielleicht haben wir im Moment auch gar keine Lust, gar keinen Bock, zum für Gott irgendwie produktiv zum sie in seinem Reich. Wir alle kennen so Gefühle und so Momente. Aber nüchtern betrachtet, niemand will lieber einen Mehlwurm sie. Das ist nicht, wozu wir gemacht sind. Schau, was Gott für sein Volk will. Die Verse haben wir vorher erklärt, ich lese sie nochmal. Jesaja 41, 14 bis 16. So fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob, du Häuflein Israel, denn ich helfe dir, spricht der Herr, und dein Erlöser ist der Heilige Israel. Siehe, ich mache dich zu einem neuen, scharfschneidenden Dreschwagen. Mit Doppelschneiden versehen. Du wirst Berge zerdreschen und zermalmen und Hügel der Spreu gleich machen. Du wirst sie wurfeln und der Wind wird sie davontragen und der Sturmwind wird sie zerstreuen. Du aber wirst fröhlich sein in dem Herrn und dich des heiligen Israels rühmen. Vom Würmlein zum effektiven Mähdrescher. Gott hat uns berufen, in sein Erntefeld. Dazu, in seinem Reich mitzubauen, Licht und Salz zu sein, sein Tempel, sein Leib, seine Botschafter in dieser Welt. Und wenn das ist, wozu Gott uns berufen hat, warum fühle mir denn wie ein unbedeutendes Würmlein oder ein von Gott vergessenes Häuflein? Vielleicht fragst du dich das. Und die Antwort liegt wohl darin, dass man oft Gottes Mächtigkeit und auch Gottes Freundlichkeit uns gegenüber nicht sehr erwähnt oder nicht sehr erkennt. So wie Israel an dem Punkt, da in Jesaja 41. Israel war im Exil. Israel, die von Gott erwählte Nation nach dem alten Bund, hat ihr Land verloren, den König, den Tempel, einfach alles. Und wir haben letzte Woche gehört, wie Israel Gott vorgeworfen hat. Mein Weg ist verborgen vor dem Herrn. Gott interessiert sich überhaupt nicht für mich. Und mein Recht entgeht meinem Gott. Gott interessiert sich nicht nur nicht für mich, sondern Gott tut mir Unrecht. Es ist nicht okay, was Gott mir zulässt. Zustoßen lässt. Und die Frage, die Israel wälzt, ist, hat Gott alles im Griff? Ist er wirklich der mächtigste Gott? Und meint das wirklich gut mit mir? Und wir kennen die Frage, oder? Was ist es, das bei dir die Frage aufwirft? Ist Gott wirklich mächtig und meint Gott wirklich gut mit mir? Was ist deine Situation, die Frage bei dir aufwirft? Vielleicht gerade jetzt oder vielleicht in der Vergangenheit? Vielleicht ist es ein nicht enden wollendes Leiden bei dir. Vielleicht ist es eine schier nicht loszuwerdende Sünde, die dich verfolgt. Vielleicht ist es ein schreckliches Unglück. Vielleicht ist es ein unerfüllter Wunsch, den Gott nicht erhört hat. Oder vielleicht ist es eine verkleinuf indoktrinierte Unwahrheit über Gott, die man dir eingetrichtert hat, die er aber nur lieblos und hart erscheinen lässt. Was ist es, das bei dir die Frage aufwirft? Ist Gott wirklich mächtig? Und ist Gott wirklich gut zu mir? Israel hat auch gekämpft mit dieser Frage. Aber Gott tröstet sein Volk. Und das haben wir in Jesaja Kapitel 40 gesehen. Tröstet, tröstet mein Volk. Das ist das Thema unserer Predigtreihe. Durch Jesaja durch. Israel dachte, von Gott vergessen und verlassen zu sein, und du vielleicht auch, doch weit, weit gefehlt. Gott tröstet und bestätigt seine Liebe und sein wunderbarer Plan mit Israel und dir. Und Gott ruft in Kapitel 41 jetzt 3 Zeugen in den Zeugenstand, um dir zu beweisen, um Israel zu beweisen, dass er es wirklich gut meint und dass er mächtig ist. Gott schweigt nicht auf die Anklage, Ahne, dass er vielleicht nicht der Größte und nicht der gute Gott sein könnt. Sondern Gott nimmt die Anklage und setzt jetzt 3 Leute in den Zeugenstand, um uns vor Augen zu führen und vor den Augen Israel, dass er seine Größe und Güte unter Beweis stellt. Und das ist das Thema von Kapitel 41. Und der Erste, der in den Zeugenstand gerufen wird, Nummer 1, sind die Inseln, die Völker in Vers 1. Gott sagt, hört mir schweigend zu, ihr Inseln, und die Völker mögen neue Kraft gewinnen. Sie sollen herzukommen, dann mögen sie reden. Wir wollen zusammenkommen und miteinander rechten. Die Völker, von denen Gott hier redet, die Inseln, und damit will er sicherstellen, dass wirklich alle eingeschlossen sind, haben alle Königreiche kommen und gehen gesehen. Zum Beispiel die Assyrer, die Babylonier. Und Gott befragt sie jetzt gleich, wie das alles gekommen ist. Aber Gott sagt, hört mir schweigend zu, ihr Inseln. Gott weiß, dass sie eigentlich keine Antwort liefern können. Er weiß, dass die Völker keine Antworten haben. Dass niemand auf dieser Welt etwas zu sagen hat, wenn Gott eine Frage stellt. Aber er fragt sie in Vers 2, wer hat von Anfang an her den erweckt, dem Gerechtigkeit begegnet auf Schritt und Tritt? Wer gibt Völker vor ihm hin und unterwirft ihm Könige? Er macht sie wie Staub vor seinem Schwert, wie verwehte Stoppeln vor seinem Bogen. Von wem redet Gott hier? Es gibt zwei Möglichkeiten, die man in den Kommentaren findet. Entweder redet Gott hier von Abraham, der auch vom Osten her gekommen ist, damals, als er berufen wurde, ins verheißene Land zu gehen. Oder es ist Kyros, der persische Machthaber zu der Zeit. Er war zu dieser Zeit der aufgehende Stern am Völkerhimmel, der Bezwinger Babylons. Er war in der Tat unbezwingbar geworden und unterwarf sich sämtliche Könige. In Vers 3 sehen wir das. Er verfolgt sie, zieht wohlbehalten einen Weg, den er mit seinen Füßen noch nie zuvor betrat. Ist es jetzt Abraham, der Stammvater Israels, oder Kyros, der persische Eroberer, der damit gemeint ist? In Vers 2. Ist es der Begründer von Gottes Volk? Oder ist es der Bezwinger aller Welt, von dem Gott da redet? Und die Kommentare gehen da in unterschiedliche Richtungen, aber am Ende ist es einfach egal, wer damit gemeint ist. Weil die Botschaft ist dieselbe. Beide, Abraham und jedweder irdische Machthaber, verdankt ihre schiere Existenz dem einen wahren Gott. Vers 4. Wer hat es bewirkt und ausgeführt? Er, der die Geschlechter gerufen hat von Anbeginn. Ich daher, der ich der Erste bin und auch der Letzte noch der, bei den Letzten noch derselbe. Schau dir all die Großen der Weltgeschichte an. Die Großen in deiner Umgebung, die Großen in deiner Nachbarschaft, in deiner Firma, in deiner Schule, zu denen wir aufblicken möchten in Bewunderung oder vielleicht auch aus Neid oder aus Furcht. Wer hat sie zum Leben erweckt? All die Großen, die du bestaunst, fürchtest oder beneidest. Wer hat ihnen gegeben, was sie sind? Gott allein. Die Völker damals blickten voller Angst auf Kyros, den Unbezwingbaren. Und schau, wie sie reagieren. Vers 5. Schau mal, wie sie reagieren. Die Inseln schauen und schaudern. Die Enden der Erde erschrecken. Sie nähern sich und kommen herzu, um was zum Tun? Um sich Götzen zu basteln, die sie beschützen sollen. Vers 6, da hilft einer dem anderen und spricht zu seinem Bruder, sei getrost, der Künstler ermutigt den Goldschmied, der, welcher mit dem Hammer glättet, ermutigt den, der auf den Anbuß schlägt, indem er von der Lötung sagt, sie ist gut, und er befestigt es, das ist das Götzenbild, das sie gerade bauen, mit Nägeln, damit es nicht wackelt. Das ist schon fast ein bisschen komödiant, ja. Man muss es festnageln, weil es ja umfallen könnte. Den Götze. Und vielleicht schaust du voller Angst oder Neid oder Bewunderung auf jeden oder auf etwas, das größer ist als du, erfolgreicher ist als du, glücklicher ist als du, gesegneter zum Sie scheint als du. Und vielleicht beschleicht dir die Angst, dass Gott die irgendwie vergessen oder verlor oder verraten hat. Fang nicht da an, Götze zum Basteln. In so einem Moment. Das ist nämlich unsere natürliche Reaktion. Dass wir unseren Götze zimmern, der uns Glück verheißt. Wir machen uns zu den Autoren unseres eigenen Glücks mit unseren eigenen Götzen, die du aber festnageln musst, weil sie so leicht umfallen. Tu das nicht. Siehst du es nicht, Israel, du Würmlein Jakob? Ich bin der Herr. Ich könnte mit dem Finger schnippen und die Dinge würden ganz anders verlaufen. Aber ich habe einen anderen, einen guten Plan für dich. Und damit entlässt Gott die Völker aus dem Zeugenstand, die nichts anderes können als wackelige Götzenbauer. Und er ruft als nächstes in den Zeugenstand Nummer 2 sich selbst. Ab Vers 8. Und da bezeugt Gott Israel seine Treue und Fürsorge in allem. Dreimal bezeugt er in den Versen 8 bis 16, fürchte dich nicht. Schau, Israel sah sich vom Regen nämlich in die Traufe wandern, mit babylonischem Exil zum Ende kommend und dem Perserkönig Kyros alles niedermetzeln. Aber Gott sagt dreimal, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Dreimal. Erstens, ab Vers 8 das erste Mal, du aber Israel, mein Knecht Jakob, mein Auserwählter, du Same Abrahams, meines Freundes, den ich von den Enden der Erde ergriffen und aus ihren entferntesten Winkeln berufen habe, zu dem ich gesprochen habe, du bist mein Knecht, ich habe dich auserwählt und nicht verworfen. Denk nicht eine Sekunde lang, dass ich dich verworfen habe wegen des Exils, wegen deinem Leiden, wegen deinen unerfüllten Wünschen oder deiner Sünde. Nein, du bist mein, von mir ergriffen, berufen, auserwählt, mein Knecht, viel mehr noch, mein Kind. Gott sagt, nicht Umstände, sondern deine Identität sind ausschlaggebend. Meine Auserwählte, mein Auserwählter bist du. Vor Grundlegung der Welt, Epheser 1, Vers 4. Und drum, Vers 10, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Es hat sich nichts geändert zwischen dir und mir, seht Gott. Obwohl ich dich ins Exil geschickt habe. Ich bin und blieb dein Gott. Das zweite, fürchte dich nicht, kommt dann ab Vers 11. Und Israel fragt sich da insgeheim, was ist mit unserer Feinde? Toll, dass wir deine Kinder sind, aber was ist mit unserer Feinde, mit denen wir zum Kämpfen haben? Vers 11 bis 12. Gott sagt, beschämt, zu Schanden, zunichte gemacht werden sie. Dein größter Feind, den du hast, ist der Tod und die Sünde und Satan. Aber dir Feinde sind de facto schon bezwungen. Jesus hat für die und für mich schon kämpft und gesiegt bis zum Tod. Und er wird uns vor allen Feinden und feindseligen Umständen unbeschadet hervorgehen. Selbst wenn wir dabei sterben müssen. Und sterbe dummer. Irgendwann. Aber das ist, wo Gott sagt zum zweiten Mal, fürchte dich nicht, Vers 13. Denn ich, der Herr, dein Gott, ergreife deine rechte Hand und sage dir, fürchte dich nicht, ich helfe dir durch alles hindurch. Durch all meine Pläne hindurch, die ich für dich habe. Und da kommt das dritte, fürchte dich nicht. Gott hat nämlich einen Plan. Der Plan lautet, vom Würmlein zum Mähdrescher oder so ähnlich. Gott hat in allen Umständen einen Plan für dich als Werkzeug seiner Hand. Dazu hat Gott Israel erwählt, als Werkzeug in seiner Hand. Dem Abraham gesagt, durch deine Nachkommen sollen gesegnet werden alle Völker. Und so gilt es auch für uns. Wir sind erwählt, um ein Segen zu sein für alle Völker in der gefallenen Welt. Wir sind seine Kinder. Du magst vielleicht deine Umstände in dem Moment, in die Gott dich gestellt hat. Aber da haben wir das dritte, fürchte dich nicht. So fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob, im Vers 14. Du Häuflein Israel, denn ich helfe dir, spricht der Herr, und dein Erlöser ist der Heilige Gottes. Ich mache dich zu einem neuen scharfschneidenden Dreschwagen mit Doppelschneiden versehen. Und Vers 16, du wirst sie waffeln und der Wind wird sie davontragen und der Sturmwind wird sie zerstreuen. Das ist nochmal ein Rückblick auf die Feinde. Du aber wirst fröhlich sein in dem Herrn und dich des heiligen Israels rühmen. Israel hat denkt, Gott hat sie hockerlo. Aber Gott im Gegenteil hat einen Zweck und ungetrübte Freude geplant für sein Volk und hätt's brucht, um sein Reich zum Verwirklichen. A New Holland CR Revelation 10.90 in Gottes Hand, in Gottes Erntefeld. Und schau mal, was für ein wunderbares Erntefeld das ist. Das sehen wir jetzt in Verse 17 bis 20. Schau mal, was für ein wunderbares Erntefeld das ist und schau mal, wer alles von dem profitiert, von der Arbeit, die Gott tut. Das ist Gottes Ziel, Vers 17 bis 20. Es ist eine neue Schöpfung sein Ziel. Eine neue Schöpfung für alle Elenden und Armen, die Wasser suchen, lebendiges Wasser. Wasser des Lebens für alle Nationen. Gott hatte Israels Same Abrahams genannt, durch dessen Nachkomme alle Völker der Erde gesegnet sein sollen. Und hier nimmt Jesaja jetzt so wunderbare Worte im Mund, um das zu beschreiben, Vers 17. Die Elenden und Armen suchen Wasser und finden keins, ihre Zunge verdorrt vor Durst. Ich, der Herr, will sie erhören. Ich, der Gott Israels, will sie nicht verlassen. Ich lasse Ströme hervorbrechen auf kahlen Höhen und Quellen inmitten der Täler. Ich mache die Wüste zum Wasserteich und dürres Erdreich zu Wasserquellen. Ich setze Zedern, Akazien, Myrten und Ölbäume in der Wüste. Ich pflanze Wacholderbäume, Plantanen und Zypressen miteinander in der Steppe. Sieben Baumarten sind der Welt erwähnt als Zahl der Vollkommenheit. Das ist Gottes Plan. Für alle Elenden und Armen, für der gefallenen Schöpfung. Das ist der Segen, den Gott der Nationen durch Abraham verheißen hat. Das ist der Segen, den Jesus gebracht zum Bringer. Und gesehen hat, wen da dürstet, der komme, wo ane? Zu ihm, zu der Quelle. Damit, Vers 20, warum tut Gott das? Vers 20, das ist sein Ziel. Damit alle miteinander es sehen und erkennen und es sich zu Herzen nehmen und ermessen, dass die Hand des Herrn dies gemacht hat, dass der Heilige Israels es geschaffen hat. Wir sehen uns alle nach Bedeutung und Erfüllung und Sicherheit. Aber nichts vor allem, das mir das Glück verspricht oder von dem ich mir das Glück selber verspreche, hält dem Zeugenstand Gottes stand. Nichts vor allem. Wir verlassen uns vielleicht auf andere Dinge, um unser Glück zum Krieger. Vielleicht fühlen wir uns verlassen oder vergessen vor Gott und rechtfertigen das damit. Vielleicht haben wir unerfüllte Wünsche oder Schicksalsschläge, wie wir sie nennen. Aber können wir sagen, was Gott vorhat mit uns? Wie er uns ihnen nimmt in sein wunderbares Werk, als seine Knechte, als seine Kinder. All die Dinge, die uns widerfahren, müssen Gottes guten Plan dienen. Selbst wenn es eine Art Exil sie sind. Fürchte dich nicht, du Würmlein, Stefan, du Häuflein Elend, ich helfe dir, spricht der Herr, und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Siehe, ich mache dich zu einem neuen scharfschneidenden Dreschwagen. Vom Würmlein zum Dreschwagen. Zu einem Werkzeug in Gottes Hand, wozu er uns ergriffen, berufen und auserwählt hat, als sein Knecht und viel mehr noch als Kind. Und wir werden leider feststellen, leider stellen wir fest, dass Israel trotzdem nicht gehört hat auf die Worte Gottes, wenn wir weiter lesen und weiter schauen. Israel wird weiterhin Gott ablehnen und sich anderen Götzen zuwenden. Und Gott ruft darum, als letztes in dem Kapitel und jetzt kurz als letzter Punkt in der Predigt zum Schluss nochmal jemand in den Zeugenstand. Nämlich die Götzen selber, die Israel sich baut hat. Aber wenn man lesen und ab Vers 21, dann sehen wir, dass die Götzen völlig stumm blieben. Es ist, als tätest du eine Strohpuppe oder ein Stück Holz in den Zeugenstand rufen. Das ist richtig lässig zum Lesen, wenn du lesen ab Vers 21. Der Richter der Erde befragt, und es kommt keine Antwort. Da wird deine Chance, du Götze, zum Zeugen, was du kannst. Es kommt keine Antwort. Nichts kommt. Und es sind ja auch nicht mehr als ein Stück Holz, ein Klumper Gold oder was auch immer das Ding ist, an das wir uns klammern möchten. Kein Götze kann uns Hoffnung, Trost oder Ziel geben. Und darum seht Gott in Vers 24 und 29, siehe, ihr seid gar nichts, das seht ihr zu der Götzen in deinem Zeugenstand. Und euer Tun ist nichtig, ein Gräuel, wer euch erwählt, zu seinem Gott. Vers 29, siehe, sie alle sind trügerisch, ihre Werke sind nichtig, ihre gegossenen Bilder sind ein leerer Wahn. Gott sagt, fürcht dich nicht vor unerfüllter Wunsch, vor Schicksalsschlägen, vor deiner Sünden. Ich tröst dich und ich habe einen wunderbaren Plan für dich. ihm im Reich, egal wie du dich fühlst. Du Würmlein, Stefan. Oder du. Was wir drum mitnehmen aus dem Wort, ist, dass wir nicht umeinander lamentieren wegen Corona. Weder persönlich noch als Gemeinde. Sondern was wir tun, ist, wir lassen uns ich auf das, was Gott mit uns tun will, in dem Reich dieser Welt. Jetzt, gerade jetzt. Wir investieren jetzt umso mehr in Gottes Reich. Jetzt, wo wir sehen, dass sich alles andere nicht lohnt und nicht bleibt, schaffen wir umso freudiger an dem, was Gott tut. An dem, was Ewigkeitswert hat. Und es lohnt sich. Es lohnt sich jetzt und es lohnt sich in Ewigkeit. Es lohnt sich jetzt, der Lusche, wenn wir Vers 16 anschauen. Vers 16. Du wirst fröhlich sein in dem Herrn und dich des Heiligen Israels rühmen. Was willst du sie? Das? Oder das? Das ist jetzt keine rhetorische Frage mehr. Ich möchte beten. Ich will dir so Danke sagen, Herr, dass du dich nicht schämst dafür, für das, was du tust in deiner Weltgeschichte. Du hast dich nie geschämt dafür, dass du im Volk ins Exil gegangen bist. Du hast es bewirkt, weil es Teil für deinen Plan war. Du hast Israel läutern wollen, heiliger wollen, zuschliefen wollen, um ein effektives Werkzeug in deiner Hand zu sein. Und sie haben aber nicht geglaubt. Ich will dir Danke sagen, Herr, dass du so tröstende Worte ihnen zugesprochen hast. Dass du nicht gesagt hast, geschieht euch recht, sondern du hast sie genau an deiner Hand. Hast ihnen zugesprochen und zugesprochen und zugesprochen, fürchte dich nicht, egal was für Umstände. Ich weiß, was ich tue. Und Herr, danke, dass wir uns so sehr dürfen, als deine Kinder in den liebenden Armen eines Vaters, der weiß, was er tut. Und bei dem Vater möchten wir uns bergen bei dir, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du uns wirklich brauchen willst. Du willst uns zu etwas machen, das einen Unterschied macht in der Welt, in deinem Reich. Du willst, dass wir irgendwann zurückschauen und staunen dürfen über all das, was du durch unsere Hände durch hast in der Welt. In deinem Reich, das du baust. Und Herr, es sind so viele Leute da, die jetzt auch große Fragen haben. Und wenig Hoffnung. Bitte mach du uns zu deinem effektiven Werkzeug. Als Gemeinde und auch ganz persönlich. Danke, Herr, dass du's machst, aus uns und wir das nicht selber müssen. Weil wir es auch nicht können. Und egal, wie wir uns fühlen, auch wenn wir uns fühlen wie ein Häuflein, wie ein Würmlein, Herr. Alles, was es braucht, ist die. Und ein Festheben an dir, und das möchte man. Hilf uns, Herr, durch den Geist. Durch dein lebendiges Wort. Durch unsere Gemeinschaft. Und durch unser gegenseitiges Auferbauen, Herr. Herr, du weißt, mit was wir alle jetzt kämpfen, gerade im Moment. Mit welchen unerfüllten Wünschen oder Ängsten. Tröste du uns jetzt, Herr. Und gebrauche du uns. Mach uns mutig und freudvoll, an deinem Reich mit zum Schaffen. In Jesu Namen. Amen. Amen.